Manchmal führt Gott sein Volk Wege, die auf den ersten Blick wie ein reines Unglück aussehen, Verlust, Gefangenschaft, Zerstörung vertrauter Sicherheiten. In Jeremias Dienst an Juda wird deutlich, dass hinter solchen schweren Wegen oft eine tiefere Absicht steht. Gott will nicht nur bestrafen, sondern das Herz seines Volkes zurückgewinnen. Gleichzeitig prallen um Jeremia herum Meinungen, religiöse Stimmen und politische Interessen aufeinander, so dass die eigentliche Frage fast aus dem Blick gerät: Wie handelt Gott hier wirklich und worauf lädt er sein Volk ein, innerlich zu vertrauen? Gottes Gericht als Weg zum Guten. Die Vision von den zwei Feigenkörben stellt unsere gewohnten Vorstellungen von Gericht und Gnade auf den Kopf. Jeremia sieht vor dem Tempel zwei Körbe, der eine Korb sehr gute Feigen wie die Frühfeigen und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden konnten. Überraschend erklärt der Herr, dass die sehr guten Feigen diejenigen sind, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Die Weggeführten, die alles verlieren, Land, Stadt, Tempel, die vertraute Ordnung, sind in Gottes Blick zum Guten angesehen. Das, was politisch als Katastrophe erscheint, ist in der Hand Gottes ein gezieltes Werk der Läuterung. Er bricht Sicherheiten weg, die sich zwischen ihn und sein Volk geschoben haben, damit die Beziehung neu und wahr werden kann. Jehova versprach auch, ihnen ein Herz zu geben, damit sie ihn erkennen, dass er Jehova ist. Sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu ihm zurückkehren. In Babel geschieht etwas, das in der geschützten Religionslandschaft Jerusalems kaum möglich war. Gott entkleidet sein Volk von allem, worauf es sich fälschlich verließ, von Königtum, Kult, nationalem Stolz, um es neu an sich selbst zu binden. Darum verbindet er das Gericht mit einer Verheißung, so spricht der Herr, der Gott Israels, wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Gottes Strafe ist nicht das blinde Zuschlagen eines gekränkten Herrschers, sondern das schmerzhafte, aber zielgerichtete Eingreifen eines Bundesgottes, der sein Volk nicht preisgibt. Wo er richtet, verfolgt er zugleich die Wiederherstellung, er trennt ab, was ihn verdrängt, er reißt nieder, was sich zwischen ihn und die Seinen gestellt hat, um neu zu pflanzen, was aus ihm ist. Demgegenüber stehen die schlechten Feigen, die im Land bleiben, äußerlich nahe am Tempel, innerlich aber unberührt. Über sie heißt es, aber wie die schlechten Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Und ich mache sie zum Entsetzen, zum Unglück für alle Königreiche der Erde. Gerade dort, wo man sich sicher wähnt, weil die religiösen Formen intakt sind, kann das Gericht am erbarmungslosesten sein. Die Geschichte von Silo bestätigt dies, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Gott bindet sich nicht an Orte und Institutionen, er bindet sich an seine Verheißung und an die Wahrheit seiner Gegenwart. Wenn die äußere Nähe zu heiligen Dingen das Herz von der Demut und der Umkehr ablenkt, wird sie selbst zum Anlass strenger Zucht. Gericht und Gnade sind in diesen Kapiteln nicht Gegensätze, sondern zwei Seiten desselben Handelns Gottes. Das Gericht entlarvt falsche Sicherheiten und zerstört, was das Leben Gottes verhindert, die Gnade schenkt ein neues Herz, das ihn erkennt. Wer in der Gefangenschaft des eigenen Scheiterns, in Verlust oder Zerbruch steht, ist nicht zwangsläufig im schlechten Korb. Nicht selten gehört er zu den guten Feigen, die Gott bewusst unter seine erziehende Hand gestellt hat, um sie zu reinigen und zu vertiefen. So wird selbst die dunkle Stunde zu einem Raum, in dem Gott näher kommt, als es im ungestörten Wohlstand möglich gewesen wäre. Aus dieser Sicht wird das Gericht nicht weniger ernst, aber es verliert seinen Charakter blinder Drohung. Es wird zum geheimnisvollen Weg, auf dem der Herr sein Volk aus allen Ersatzsicherheiten herausruft und neu in den Genuss seiner selbst hineinführt. Der eine Korb sehr gute Feigen wie die Frühfeigen und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden konnten. So spricht der Herr, der Gott Israels, wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Wer Gottes Gericht in seinem Leben nur als Strafe versteht, verfehlt das Herz dessen, der richtet. In den Enttäuschungen, in den erzwungenen Abschieden von Gewohntem, in den Momenten, in denen die eigenen Pläne zerbrechen, wiederholt sich die Geschichte der Weggeführten nach Babel. Dort, wo wir nicht mehr auf unsere eigenen Stützen bauen können, öffnet sich der Raum, in dem Gott uns ein Herz schenken will, das ihn erkennt. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd, das eigene Leiden so zu betrachten, nicht als zufällige Härte des Schicksals, sondern als Einladung, tiefer in die Wirklichkeit des Bundes hineinzuwachsen, in dem Gott sagt, sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. In dieser Perspektive kann die dunkelste Phase unseres Weges zu einem Verborgenen zum Guten werden, in dem Gottes Absicht, uns zu reinigen und zu gewinnen, leise, aber entschlossen Gestalt annimmt. Ein Herz, das Gott erkennt und zu ihm zurückkehrt. Wenn Gott in der Krise zu seinem Volk redet, zielt er nicht zuerst auf Verhaltenskorrekturen, sondern auf das Zentrum der Person, das Herz. Er kündigt den Weggeführten nicht nur eine Rückkehr an, sondern eine innere Verwandlung, und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Umkehr ist hier nicht bloß eine Kehrtwendung im äußeren Lauf, sondern ein Neuwerden der inneren Wahrnehmung. Ein Herz, das Gott erkennt, bewertet Realität anders, es misst nicht mehr an sichtbarer Stärke, an religiöser Tradition oder an politischer Stabilität, sondern an der Treue und Güte des Herrn. Darum verbindet Gott Erkenntnis mit Beziehung und mit der Totalität des Herzens. Er will mehr als Reue überfolgen, er sucht eine erneute Zuneigung, ein Vertrauen, das sich ihm wieder vorbehaltlos öffnet. Jehova versprach auch, ihnen ein Herz zu geben, damit sie erkennen, dass er Jehova ist. Sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu ihm zurückkehren. Jeremia erlebt schmerzhaft, wie sehr dieses Herz dem Volk fehlt. Er ruft Juda immer wieder auf, Wege und Taten zu ändern, auf die Stimme Gottes zu hören, aber seine Predigt stößt auf Widerstand. Schließlich heißt es, und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und das ganze Volk und sagten, du musst sterben. Das Problem ist nicht Informationsmangel, sie haben mit ihren Ohren gehört. Das Problem ist ein Herz, das sich versteinert hat. An dieser Stelle berührt das Alte und das Neue Testament einander, auch dort wird das Wort Gottes als lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert beschrieben, das Gedanken und Gesinnungen des Herzens beurteilt. Wo Gott in der Krise redet, will er nicht nur Verhaltensnormen einhämmern, sondern verborgenes Vertrauen aufdecken und neu ausrichten. In der Krise zeigt sich, worauf ein Herz tatsächlich baut. Für Juda waren es Bündnisse mit fremden Mächten, der Schutz des Tempels, der Schein religiöser Ordnung. Für uns können es Leistung, soziale Anerkennung, theologische Konzepte oder geistliche Gewohnheiten sein. Nichts davon ist an sich böse, aber alles kann zur Ersatzquelle werden, die den Blick von Gott abzieht. Darum führt Gott sein Volk manchmal in Situationen, in denen diese Stützen versagen. Nicht weil er es zerstören möchte, sondern weil er ihm ein Herz geben will, das ihn erkennt als den, der er wirklich ist, der Herr, der Gott, der in der Krise nicht abwesend, sondern umso gegenwärtiger ist. Wenn es heißt, sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, dann liegt darin die Zusage, dass Gott sich seinerseits mit ganzem Herzen an die bindet, die er zu sich zurückruft. So wird das Herz zum geheimen Ort der Wiederherstellung. Was nach außen als Verlust, als Korrektur, vielleicht als harte Zucht erscheint, ist innerlich oft der Beginn eines neuen Sehens. Ein Mensch, dem Gott ein Herz schenkt, das ihn erkennt, ist nicht mehr derselbe, selbst wenn die äußeren Umstände zunächst unverändert bleiben. Der Groll verwandelt sich in Vertrauen, die Bitterkeit in stille Hoffnung, die Angst in ein tastendes, aber reales Suchen nach Gott. Die Verheißung von Jeremia 24,7 wirkt dann wie ein stiller Strom, der unter der Oberfläche fließt, die Wege mögen rau sein, doch im Inneren wächst ein neues Ja zu dem Gott, der in der Krise nicht schweigt, sondern seinem Volk nahe kommt, um es tiefer an sich zu binden. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und das ganze Volk und sagten, du musst sterben. Die Frage nach dem eigenen Herzen ist eine leise, aber entscheidende Frage in Zeiten der Erschütterung. Ob jemand viele Antworten kennt, ob er die richtigen Formen pflegt, sagt noch wenig darüber aus, ob er ein Herz hat, das Gott erkennt. Im Licht der Verheißung, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, gewinnt die Krise eine andere Farbe. Sie wird zu einem Raum, in dem Gott uns nicht vor allem zur Aktivität drängt, sondern zur inneren Klärung, was bestimmt mein Vertrauen? Woraus schöpfe ich Trost? Woran hänge ich, wenn Sicherheiten bröckeln? Es ist ein tiefes Trostwort, dass Gott sich nicht damit begnügt, unser Verhalten zu regulieren. Er ist bereit, uns ein neues Herz zu schenken, das ihn wieder als den lebendigen, gegenwärtigen Herrn wahrnimmt. Wer diese Zusage inmitten der Unsicherheit an sich heranlässt, entdeckt, dass Umkehr kein moralistischer Druck ist, sondern ein heimkehrendes Zurückfinden in die Beziehung, für die wir geschaffen sind. Ablenkende Meinungen und der Verlust der Quelle lebendigen Wassers. Die Kapitel um Jeremia 26 zeichnen ein Bild, in dem Stimmen gegeneinander prallen, Priester und Propheten fordern den Tod Jeremias, Fürsten und Älteste beraten, ein anderer Prophet, Uria, wird tatsächlich getötet, Jeremia selbst wird nur knapp bewahrt. Da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zum ganzen Volk, dieser Mann das Todesurteil. Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Nach außen geht es um Fragen der Rechtgläubigkeit, der nationalen Sicherheit, der Treue zum Tempel. Doch hinter diesem Lärm der Meinungen steht eine andere Wirklichkeit, das Volk ist innerlich von Gott selbst abgerückt. Der Streit dreht sich um den Boten, um Formulierungen, um Traditionen, aber das Angesicht dessen, der redet, gerät aus dem Blick. Das Wort Gottes wird zum Gegenstand der Debatte, nicht mehr zum lebendigen Ruf an Herz und Gewissen. Obwohl Jeremia bewahrt wurde, wurde im Blick auf die Verwirklichung von Gottes Ziel wegen der unterschiedlichen Meinungen nichts erreicht. Ob das Volk für oder gegen Jeremia war, die Meinungen führten zum selben Ergebnis, Gottes Vorsatz wurde vereitelt. Jeremia hatte dieses Drama bereits zuvor in ein eindrückliches Bild gefasst, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Die Quelle ist Gott selbst, unmittelbar, frisch, genügsam. Die Zisternen sind menschliche Systeme, Meinungen, Sicherheiten, religiös, politisch, kulturell, die Wasser speichern sollen, aber am Ende leer bleiben. In Jeremia 26 zeigt sich, wie solche Zisternen aussehen können, selbst die Verteidigung des Propheten kann zu einer weiteren Meinung werden, die das Volk nicht wirklich zurück zur Quelle führt. Ob man für oder gegen Jeremia ist, ob man sich auf Autoritäten, Tradition oder neue Stimmen beruft, all das kann an derselben Gefahr vorbeigehen, dass man sich in Positionen verfestigt, statt sich dem lebendigen Gott auszusetzen. Das Neue Testament öffnet diesen Zusammenhang noch weiter, indem es zeigt, dass hinter Götzen und zerstörerischen Systemen geistliche Mächte stehen. Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Wo Menschen ihre letzte Sicherheit in etwas Geschaffenes legen, in Bilder, in Ideen, in Systeme, verwickeln sie sich in eine unsichtbare Bindung, die sie von Gott entfremdet. Auch religiöse Auseinandersetzungen können diesen Charakter annehmen, wenn sie zur Bühne für Stolz, Angst oder Machtstreben werden. Dann ist nicht mehr der Durst nach dem lebendigen Wasser entscheidend, sondern die Verteidigung der eigenen Zisterne. Gott ruft durch Jeremia sein Volk nicht in erster Linie zu einer neuen Meinung, sondern zurück zu sich selbst. Der Weg aus der Verwirrung der Meinungen führt nicht über den Sieg in Diskussionen, sondern über die stille Rückkehr zur Quelle, zu dem Gott, der spricht, der vergibt, der führt, der sein Volk in der Tiefe kennt. Wenn er sein Volk aus rissigen Zisternen herausruft, meint er nicht nur grobe Götzenbilder, sondern alles, was den inneren Raum besetzt, den er als Quelle ausfüllen will, auch glänzende Argumente und fromme Konzepte. Die Hoffnung der Gemeinde inmitten vieler Stimmen liegt nicht darin, dass sie die lauteste oder schärfste Meinung hervorbringt, sondern darin, dass sie Menschen hervorbringt, die aus der Quelle leben und dadurch eine andere, stillere, tiefere Sprache sprechen, die Sprache des Vertrauens, der Anbetung und des Hörens. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt, dieses Haus wird wie Silo werden, und diese Stadt wird in Trümmern liegen, ohne Bewohner? Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. In einer Welt, in der Meinungen sich überlagern und auch in der Gemeinde viele Stimmen zu hören sind, ist die Versuchung groß, die eigene Sicherheit in Positionen zu suchen. Die Geschichte um Jeremia zeigt, wie fromme Debatten den Blick auf Gott selbst verstellen können. Das Bild der Quelle und der rissigen Zisternen öffnet einen stillen, aber befreienden Weg, nicht die Schärfe des Arguments, sondern die Nähe zur Quelle entscheidet. Im Licht von Jeremia 2,13 und 1. Korinther 10 wird deutlich, dass es geistlich nie neutral ist, worauf sich ein Herz letztlich stützt. Doch eben darin liegt eine leise Hoffnung, der Weg zurück ist nicht kompliziert. Er führt nicht über perfekte Klarheit in allen Fragen, sondern über das ehrliche Eingeständnis des eigenen Durstes. Wer innerlich von den rissigen Zisternen ablässt und sein Vertrauen neu auf die Quelle lebendigen Wassers richtet, erfährt, dass Gott mehr ist als ein Thema der Diskussion, er wird wieder zur Quelle, aus der Leben, Trost und Orientierung frisch hervorsprudeln. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.